Ja, ihr Lieben, vielen Dank für die viele Musik heute, für die Unterstützung, für alles das, was wir im Gespräch schon austauschen konnten. Ich habe für die Predigt heute mal das Thema Ruhe mitgebracht. Beladen zur Ruhe kommen. Danke, dass du das schon erwähnt hast. Ich liebe ja dieses Bild mit Jesus im Boot, wie er da so schläft. Das erinnert uns an eine Geschichte, die er erlebt hat. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, kommt, atmet auf, ihr sollt leben, das passt da schon. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Jesus hat im Boot geschlafen. Und wenn ich mir dann noch den Sturm dazu denke, die Jünger, die Wellen, die Panik, weil sie es nicht schaffen, im Sturm zu überleben. Und Jesus schläft. Das fand ich schon als Kind immer sehr, sehr beeindruckend. Wie geht denn das, wenn die Umstände so stürmisch sind? Wie kann Jesus so entspannt im Boot liegen und schlafen? Klar, Jesus war immer müde. Nächtelang gebetet, immer unterwegs, so viele Aufgaben und Verantwortung. Trotzdem im Sturm die Wellen, sodass die Jünger sogar Angst bekommen, wie kann jemand da so schlafen und ruhen. Und darum heute das Thema beladen zur Ruhe kommen. Und da habe ich heute, wenn wir das so wollen, beladen zur Ruhe kommen, da habe ich heute mal die Einladung von Jesus mitgebracht in Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das passt schon. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr kennt sicher diesen Text. Das mit dem Erquicken fand ich immer schon schön. Zur Ruhe kommen fand ich immer schon schön. Das ist so eine schöne Verheißung von Jesus. Wenn du mühselig und beladen bist, dann gibt es offenbar eine Adresse. Und die heißt Jesus. Da kannst du hingehen und da wird dir geholfen. Soweit total schön und einladend und effektiv. Aber ganz ehrlich, heute der zweite Teil, wenn es dann konkret wird, wie komme ich denn, welcher Weg ist der Weg denn zur Ruhe, wie wird das beschrieben, dann macht mir das zu schaffen. Nehmt auf euch mein Joch, da zucke ich kurz und schrecke zurück. Manchmal denke ich sogar, das ist das Heftigste, was wir als Christenmenschen erleben und erleben können. Warum ich jetzt daran knabbere, an diesem Teil von unserem Bibelwort und was das mit uns auch als Gemeinde zu tun hat, das möchte ich heute mit euch in der Predigt teilen. Jetzt habe ich mal was mitgebracht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wo ist der Fehler im Bild? Wo ist der Fehler, wenn du mühselig und beladen bist? So ein LKW, das kann ja schon gut gehen. Ihr seht ja, der fährt ja. Und du brauchst nur einmal fahren. Du bekommst auch alles Gepäck auf einmal mit. Ich bin so ein Typ. Ich laufe nicht zweimal. Ich nehme alles beim ersten Mal mit. Lieber jongliere ich den Einkauf, türme alles aufeinander, bekomme Rückenweh. Aber ich laufe nicht zweimal. Mühselig und beladen, das geht ja nicht nur mit Kilogramm, sondern auch mit Zeit. Wie viele Arbeitsstunden schaffst du so am Tag und in der Woche? Wenn du jung bist, da geht schon was, oder? Und damit meine ich ja nicht nur die Arbeitszeit. Wir haben uns gerade noch kurz unterhalten, die Arbeitszeit beim Arbeitgeber, sondern zu Hause auch, einkaufen, Wäsche waschen, kochen, mit den Enkeln spielen. Auf wie viele Stunden kommst du denn da am Tag, bevor du dann endlich zur Ruhe kommst? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ein Text, der so anfängt, kommt her, der so anfängt, da stimmt doch was nicht. Da ist doch irgendwie was schiefgelaufen in deinem Leben. Wer als Christ mühselig und beladen rumläuft, der scheint doch irgendwie was falsch gemacht zu haben. Wenn Jesus zu dir sagen muss, komm her zu mir, wo warst du denn in dem Augenblick kurz davor? Wenn Jesus dich einladen möchte, zu dir zu kommen, wo warst du denn davor, dass er sowas aussprechen muss? Also darum heute meine erste These. Wer als Christ mühselig und beladen durchs Leben läuft, der hat was falsch verstanden. Der ist offenbar am falschen Ort. Der ist eben nicht da, dass Jesus ihn einladen muss, ist er nicht mit Jesus unterwegs. Ich habe heute mal eine Geschichte mitgebracht, also das ist die These. Wer als Christ unterwegs ist, mühselig und beladen durchs Leben läuft, der hat was falsch verstanden. Ich habe heute mal eine Geschichte mitgebracht, die das so ein bisschen verdeutlicht. Ups, habe ich da jetzt was ausgemacht? Nein. Da ist ein Chef von einem Bautrupp. Und der kommt zu seinen Bauarbeitern und sagt, wir haben einen Auftrag von unserem König. Wir sollen einen Turm bauen, 30 Meter hoch, und wir haben nur eine Woche Zeit. Also nicht lange überlegen, wir fangen jetzt gleich an, ran an die Arbeit. Nach 3 Tagen kommt der Chef wieder zu seinem Trupp und sieht, der Turm ist schon 20 Meter hoch. Und er ruft seine Leute zusammen und sagt, ihr habt wirklich, wirklich gut gearbeitet, in 3 Tagen 20 Meter hoch. Ihr habt viel geleistet, ich bin sehr stolz auf euch, aber ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe den Bauplan falsch herum gelesen. Wir sollten keinen Turm bauen, sondern einen Brunnen. Ein bisschen lustig ist die Geschichte schon, aber auch ein Drama für die Bauleute, oder? Und ich habe mich gefragt, wie uns das geht in unserem Leben, dass wir immer den richtigen Plan haben, also in die richtige Richtung bauen. In die richtige Richtung leben und arbeiten. Vielleicht rümpfen wir auch die Nase, wie kann dem Bauchef so denn das daneben gehen? Ja? Ein Bauplan auf der... Naja. Aber manchmal habe ich gemerkt, es ist der eigene Wunsch, einen Turm bauen zu wollen. Und mit dieser Brille sieht man dann alles. Dann sieht alles wie ein Turm aus. Und wir sehen, was wir sehen wollen und schlussfolgern, was wir sehen. Nochmal, wir sehen, was wir sehen wollen und schlussfolgern dann, was wir sehen. Aber der König wollte gar keinen Turm bauen, also der König war ja der Auftraggeber. Der wollte gar keinen Turm bauen, der rumsteht, sondern einen Brunnen, aus dem Menschen trinken können. Und darum ist es so wichtig, neben dem Plan auch den Sinn einer Aufgabe zu verstehen. Nicht nur einen Plan haben, sondern verstehen, warum mache ich das. Und der König wollte keinen Turm, den man bestaunen kann, sondern einen Brunnen, aus dem man trinken kann. Ich habe heute ein kleines Quiz mitgebracht, wo wir das genau hinschauen und verstehen, mal üben können. Ihr seht das, ja? Wo ist der Fehler? Das ist die Frage. Wo ist in diesem Text der Fehler? Sucht mal den Fehler. 85% werden den Fehler nicht finden. Wollen wir mal durchzählen, wie viel 85% sind? Also wo ist der Fehler bei diesem Text dort? Wer es weiß, der kann mal einen Arm heben oder die Hand. Einige kennen das. Das sind die modernen Menschen, die mal TikTok gucken oder andere Dinge. Geht schon ein bisschen viral, dieses Rätsel ist so typisch. Wo ist der Fehler? Nochmal der Satz, wir sehen immer nur das, was wir sehen wollen. Wer die Lösung hat, der kann das mal einen Moment für sich behalten. Wir sehen das Alphabet und lächeln schon innerlich bei dieser einfachen Aufgabe. Es würde uns nie passieren, in einem Alphabet den Fehler nicht zu finden. Das ist zu einfach. Und so stürzen wir uns darauf und sehen, was wir sehen wollen. Nämlich, bei dem Alphabet muss irgendwo der Fehler sein. Aber die Lösung, wo ist der Fehler, der liegt gar nicht da, wo wir ihn vermuten. Wir sehen immer nur das, was wir sehen wollen. Die Aufgabenstellung, die ist sowieso so einfach, die lesen wir überhaupt nicht. Ja, ist ja klar, wo ist der Fehler? Dann brauche ich doch nicht die ganzen drei Zeilen lesen. Ich weiß schon, ich muss das Alphabet durchforsten. Und so bin ich auf einer Spur, lese einen Plan, bin beschäftigt und am Ende frustriert. Wo ist der Fehler? Der ist nicht im Alphabet, sondern der ist in den ersten Zeilen. Weiß jemand, will jemand mal sagen, wo der Fehler an dem Text ist? Ja, bitte. Sag ruhig, bitte. Seht ihr das? Werden hier nicht den Fehler erkennen. Das überlesen wir. Das haben wir in einem Blick, ohne das zu lesen, schon gecheckt. Und doch sehen wir da an der Lösung vorbei. Also wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, haben wir auch so einen Auftrag von König bekommen. Er hat einen Plan für unser Leben und er hat uns ganz klare Anweisungen eigentlich gegeben. Unser Auftrag heißt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was ist der Plan? Was hat Gott mit uns? Was lest ihr aus diesen Worten? Was ist der Plan Gottes für unser Leben? Wir sehen, was wir sehen wollen und schlussfolgern dann, was wir sehen. Auch bei diesem Bibelwort. Wenn ich die Bibel durchlese, dann werde ich das immer wieder finden. Jesus sagt es auch selber. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich auch getan habe. Oder Paulus sagt, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Seid so unter euch gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Und Petrus, da lesen wir, Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr seinen Fußtapfen nachfolgen sollt. Was ist der Plan? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und wenn du so ein Typ bist, der gerne etwas leistet, dann wirst du es auch in der Bibel finden. Du wirst nachfolgen, indem du alles richtig machst, oder wenigstens es versuchst, so zu werden wie Jesus. Und wisst ihr, ich glaube, dass es auch nicht der schlechteste Weg im Leben ist, zu fragen, wie war Jesus und möchte ich auch so leben? Die Welt würde besser werden, wenn sich ein paar Leute in ihrem Verhalten mehr nach Jesus richten würden. Was würde Jesus tun? Da gibt es ja auch so Armbänder. Und es gibt viele gute Beispiele, wo wir das anwenden könnten. Jesus sagt zum Beispiel, goldene Regel, das, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, tut ihnen auch ganz einfach. Die Welt würde sehr anders, selbst im Krieg, wenn wir das beherzigen würden. Jesus sagt, wenn zwei Hemden jemand hat, der sieht einen, der hat kein Hemd, was würde Jesus machen? Na klar, mache ich auch so, dann würde ich abgeben. Wenn jemand an Jesus schuldig geworden ist, dann würde Jesus ihm vergeben. Wenn jemand gefragt würde, dann würde er die Wahrheit sagen. Auf der Pastorentagung, jetzt habe ich einen schönen Satz gelernt, der heißt, Gott ist Gott, weil er nicht lügt. Das hat Tiefe, finde ich. In unserer Welt wird überall gelogen. Und Gott ist Gott, weil er nicht lügt. Noch einmal hier zu dem Bild. Wir sehen, was wir sehen wollen und schlussfolgern dann, was wir sehen. Was seht ihr denn? Wir sehen zwei Ochsen. Oder? Zwei Ochsen. Und was schlussfolgern wir? Schwere Arbeit. Ja? Habt ihr auch gedacht? Das möchte ich aber nicht hier, ja? Wir sehen zwei Ochsen und schlussfolgern, das ist schwere Arbeit. Wir sehen, dass es im Christentum um Verhalten geht, so viele Aufforderungen, und wir schlussfolgern, ich muss mich anstrengen. Wir sehen, was wir sehen wollen. Anstrengung, voller Einsatz, so leben wir, und wir wollen so sein wie Jesus. Und das klingt dann auch noch nach wertvoll. Das ist zwar schwer, und alles, was schwer ist, wiegt ja auch was. Und dann können wir dann sagen, wenn wir im Himmelreich auf Leistung gebürstet sind, wir können was in die Waagschale werfen. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir einen Turm bauen, ein Gebäude, das jeder sehen und bestaunen kann. Nicht umsonst haben die Baalspriester ja damals, als mit Elia da geopfert wurde, die haben laut geschrien und sich angestrengt. Nicht umsonst sagen wir manchmal, wer nicht in die Gemeinde kommt am Sabbat oder wer keine Spende gibt, bei dem stimmt doch irgendwas nicht. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir uns anstrengen, man unseren Schweiß sieht und wie wir Dinge bewegen und alles hinkriegen. Und mir geht es auch so. Ich liebe es, wenn die Gemeinde von mir denkt, unser Pastor ist ständig unterwegs. Ich liebe das. Und ich mag das, wenn ich abends nach 23 Uhr nach Hause komme und ich todmüde ins Bett falle. Schließlich war Jesus auch bis Sonnenuntergang am Schaffen. Und er war dann im Boot eingeschlafen. Warum? Weil er so viel gemacht hat. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Das ist der Plan, den wir von Jesus haben. Gibt es noch eine andere Deutung für dieses Bild? Kann ich den Plan auch noch andersherum lesen, wie bei dem Turm und bei dem Brunnen? Nehmt auf euch mein Joch. Bedeutet nicht, Jesu Leben zu kopieren, auch so zu leben wie er, sondern zu ihm an die Seite treten und mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen. Also meine zweite These heute, nehmt auf euch mein Joch, bedeutet nicht, das Leben Jesu zu kopieren, sondern zu ihm an die Seite treten und mit ihm gemeinsam gehen. Jesus will mich doch nicht quälen, mich nicht belasten. Er will nicht seine Last auf mich legen, ablegen, sondern mich mitnehmen, dass ich lernen kann, mit dem Leben zurechtzukommen und wachsen kann. Er sagte einmal, die Pharisäer binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür kümmern, sich darum kümmern. Die überfordern euch, sagt Jesus, aber bei mir ist es anders. Ich lege euch keine Last auf, sondern ich helfe euch, die Lasten zu ziehen, die sowieso schon im Leben da sind. Ein Joch, das ist so eine Vorrichtung aus Holz, die man den Rindern auf den Nacken legt, damit sie einen Pflug oder einen Karren ziehen können. Ein Joch hat immer mit Last zu tun, ja, aber dabei vor allem mit Entlastung, mit Erleichterung. Hast du schon mal 2x20 Liter Kanister getragen? Auf dem Fahrdi-Lager müssen wir immer Wasser tragen, ja? 2x20 Kilo. Wie gut ist es, wenn man da ein Joch hat und die Last auf die Schultern verteilen kann? Jesus will uns nicht vor seinen Karren spannen. Er sagt, mein Joch, also nicht unser Joch. Es ist, wie wenn jemand dir ein Werkzeug leiht, wenn du dein Leben leben musst. Stell dir vor, du baust ein großes Haus und dann kommt Jesus mit einem Bagger und sagt, komm, wir beide zusammen, dann geht es leichter. Du musst dein Leben nicht alleine, das Leben nicht alleine machen, sondern wir gemeinsam, sagt Jesus. Mach es mit mir, nimm mein Joch, dann sind wir ein Team und ich ziehe mit. in einem Joch, da werden meistens immer zwei Tiere zusammengespannt, ein junges und ein erfahrenes. Und so konnte das jüngere Tier lernen, welches Tempo richtig ist, wie die Zugkraft gut eingesetzt wird und wie man die Richtung hält und sich von den Bauern leiten lässt. Ein älteres und ein jüngeres Tier. Auf diese Weise lernt es, ich muss nicht in Rekordzeit über den Acker pflügen, sondern eine vernünftige Furche ziehen. Ich brauche nicht alle Felder in der Umgebung zu beackern, sondern jetzt nur diese eine Furche, an der ich gerade arbeite. Und dann ist da noch ein anderer Ochse. Ich bin nicht allein. Das lernt man auch in so einem Gespann. Jesus sagt, wenn du dich für deine Gemeinde einsetzt, im Hauskreis oder bei Besuchsdienst, mach's mit mir. Wenn es im Alltag um deine Familie geht, um den Stress in deinem Betrieb, um die Probleme in der Schule, um die Sorgen in deiner Nachbarschaft, dann sagt Jesus, komm mit mir, wir machen zusammen. Das Leben steckt eben voller Lasten. Herausforderungen haben wir heute schon gehört. Du brauchst die nicht ausweichen, sagt Jesus, du brauchst doch nicht daran zu zerbrechen. Nimm mein Joch, mach's mit mir, im Team mit mir wirst du merken, wie du ruhiger wirst, gelassener, liebevoller reagieren kannst. Mach's mit mir, das ist mein Plan. Dieser Weg ist gut, besser auf jeden Fall als die Vorbildgeschichte. Nimm auf dich mein Joch, sagt er, wir machen es gemeinsam. Das ist das eine, was ich heute Morgen sagen wollte. Wenn ich das Joch nur so verstehe, dann greift es trotzdem zu kurz. Denn diese Worte, die Jesus hier sagt, sind kein Arbeitsaufruf. Nimm dein Joch, geh arbeiten, das steht da nicht. Es ist kein Appell zum Karre ziehen, sondern ein Heilungsruf. Was soll dabei rauskommen? Kein Haus, sondern Ruhe. Jesus will mich nicht zur Leistung motivieren, sondern zur Ruhe bringen. Er sagt doch, lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie geht es jetzt mit dem zur Ruhe kommen? Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bisher waren alle meine Gedanken immer in eine Richtung. Ich muss besser werden, ich muss mit Jesus auch im Team besser werden. Es ist anstrengend, aber möglich, denn zusammen schaffen wir es. Das war die Linie. Und das ist auch gut so. Aber ich habe den Eindruck, wenn wir so denken, dann verstehen wir den Plan von Gott immer noch falsch herum. Dann bauen wir Reich Gottes, aber wir bauen in die falsche Richtung. Lernt von mir, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Wie geht das jetzt? Wer Ruhe finden will, der muss aufhören zu leisten. Ich lese einen Text aus Hebräer 4, Vers 10. Da heißt es, zu Gottes Ruhe kommen will oder wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir so schwer fällt. Bisher konnte ich noch immer so mitgehen. Aber das, was jetzt kommt, das ist das, was mir in diesem Text so schwer fällt. Ich habe eine dritte These. Wer Ruhe finden will, der muss aufhören zu leisten. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken. Das ist das, was mir so schwer fällt an dieser Predigt. Ich habe mich gefragt, mache ich das? Würdest du dich in so ein Ding einspannen lassen? Würdest du dich in ein Joch einspannen lassen? Also ich, Olaf. Das Joch bei störrischen Ochsen bedeutet ja, dass das Holz auf den Nacken gelegt wird und dann bei den Hörnern fest verbunden wurde. Der Kopf wurde also am Joch fixiert und damit mit dem zweiten Ochsen verbunden, verschmolzen. Es gab da keinen Spielraum. Wenn der eine schnell ging, musste der andere mit. Wenn der eine abbog, dann musste der andere mit, wie siamesische Zwillinge. Und jetzt verstehen wir auch, warum es in der Bibel auch heißt, die Machthaber unterjochen uns. Unterjocht werden ist nicht schön. Das will doch kein Mensch. Die Juden haben es gehasst, sie wollten von dem Joch der Römer befreit werden. Wer will denn schon unter einem Joch leben? Würdest du dich einspannen lassen in so ein Joch? Würdest du denn so viel Nähe aushalten mit deinem Ochsenkollegen? Würdest du dich so viel abhängig machen von dem? Und wenn schon, mit wem würdest du denn gerne ein Jochteam sein? Vielleicht hier im Raum. Mit wem würdest du dich da einspannen lassen? Ich wollte eigentlich ein Joch heute mitbringen und dann mir hier einen Teampartner suchen. Ich habe mir so vorgestellt, Martin oder Elias, wir beide könnten doch gut ein Team sein, oder? Wir verstehen uns und es ist schön. Wenn du dann auf dem Acker die Furchen ziehst, dann baumeln meine Beine so ein bisschen hoch und ich muss gar nicht mitlaufen, kann ein fröhliches Lied pfeifen. Oder ich könnte auch mit Andreas hier ein Team sein. Da müssten wir beide auf einer Augenhöhe laufen, aber es gäbe immer abends was Leckeres zu essen. Das klingt lustig und trotzdem denke ich, für mich persönlich ist es eine Herausforderung, so zu denken. Ich habe euch vor einer Weile mal erzählt, ein Freund hat mir dieses Schild hier geschenkt, weil er dachte, das trifft auf mich zu. Und jetzt hängt es bei mir zu Hause als Mahnmal, mein Freund denkt, das trifft auf mich zu. Ich musste auch erst schmunzeln, klingt auch ein bisschen witzig. Aber ich sag's euch, ich denke manchmal wirklich so. Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Ich kann besser Auto fahren als die anderen. Wenn ich eine Beerdigung halte, dann hebt sie sich manchmal von der Beerdigung anderer Leute ab. So wie ich denke, das ist schon gut. Wie ich mich engagiere, sodass meine Arbeitswoche manchmal nicht in 70 Wochenstunden reinpasst, das finde ich schon stark. Das klingt jetzt so krass, ja? Aber manchmal ist das tatsächlich so und dann macht es mir richtig Probleme mit dem Joch. So wie die beiden hier, das würde manchmal bei mir nicht lange gut gehen. Stell dir mal vor, ich würde dem anderen sagen, ich bin kein Klugscheißer. Ich weiß es wirklich besser. Und selbst mit Jesus im Joch, da ist es ein Kampf jeden Tag. Wer sitzt denn auf dem Chefsessel in meinem Leben? An der Frage hängt es am allermeisten, finde ich, übergebe ich ihm mein Leben? Will ich, dass er sich einmischt in meinen Alltag? Höre ich auf, Nein zu sagen? Öffne ich meine Herzenstür und vertraue ich ihm mein Leben an? Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich glaube, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat, mit den Fähigkeiten und dem Auftrag, auch selbstständig zu denken und zu handeln. Aber ich glaube auch nicht daran, dass Gott will, dass wir uns ihm willenlos hingeben, an die Leine nehmen lassen von ihm. Das sagt Jesus hier auch nicht, sondern er spricht die an, die volle Pulle mitten im Leben stehen und dabei müde und matt geworden sind. Und er sagt, ich will euch erquicken, bei mir findet ihr Ruhe. Das, was Jesus hier will, ist also ein Angebot für aktive Leute, auch für Gestrandete, die mit ihrem Latein am Ende sind, die Freiheit mit Sklaverei von Hetze und Leistung getauscht haben und jetzt eben mühselig und beladen sind, die irgendwann mal in ihrem Leben falsch abgebogen sind, dass Jesus sagen will, komm wieder. Und zu solchen Leuten sagt Jesus, lernt von mir, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Wenn es also etwas von Jesus zu lernen gibt, dann ist es nicht Leistung, sondern Demut. Jesus war von Herzen demütig und hat nie seine eigene Kraft raushängen lassen. Wo du auch liest in der Bibel, betont Jesus das immer. Er sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Ich habe nichts aus mir selbst geredet, sagt er. Die Worte, die ich zu euch rede, die rede nicht ich, sondern von mir aus selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt und der tut auch seine Werke in mir. Jesus war in allem total abhängig von seinem Vater. Er hat keine Wunder aus seiner Kraft getan, sondern Gott hat sie durch ihn gewirkt. Jesus hat nicht von sich aus gesagt, sondern Gott selbst durch ihn gesprochen. Nicht meine Kraft hat die Brote vermehrt, die Krankheiten besiegt und die Toten auferweckt, sondern Gott selbst hat das getan. Eines der eindrücklichsten Momente auf diesem Weg, den ich gerade beschrieben habe, war gleich nach seiner Taufe die Versuchung in der Wüste. Da sitzt er nun 40 Tage gefastet, körperlich ziemlich ausgemergelt. Und dann überlegt sich Satan eine Taktik, wie er den Sohn Gottes besiegt, wie er ihn zu Fall bringt. Satan wusste, was Jesus zu Fall bringen konnte, was Sünde im Kern ist. Und wenn Jesus hier gefallen wäre, dann hätte er ihn gehabt. Und ich habe lange mit Jesu Versuchung gehadert. Ich habe das nicht verstanden. Wenn der Teufel Jesus versuchen will, dann hat er 3 Anläufe. Dann kann der erste Versuch doch nicht die Geschichte mit den Steinen und dem Brot sein, oder? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. So versucht der Teufel Jesus. Aus Steinen Brot machen, das ist doch keine Sünde. Das ist doch was ethisch-moralisch Gutes, würde den Welthunger doch verringern. Wo ist jetzt die Versuchung? In dem kleinen Sätzchen, wenn du Gottes Sohn bist. Nicht, dann mach aus Steinen Brot, das ist kein Problem. Aber in dem kleinen Sätzchen, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das doch als der Sohn Gottes. Wer war denn Jesus? Der Vater hatte gerade in der Taufe noch zu ihm zugerufen, das ist mein geliebter Sohn, den habe ich wohlgefallen dran. Was der Teufel wollte, war das Joch zwischen Vater und Jesus durchschneiden. Dass Jesus wieder der Sohn Gottes ist. Dass Jesus es aus sich heraus macht. Dieses Joch zwischen Vater und Jesus will Satan durchschneiden und sagt, dann hätte ich ihn gehabt. Dann hätte er gesündigt. Sünde ist nicht das, was wir schlecht machen, sondern wenn wir uns von Gott trennen lassen. Wenn wir allein unterwegs sind und noch so gute Dinge tun, wird es für uns, wenn es getrennt von Gott ist, wenn wir allein unterwegs sind, wird es für uns zur Sünde. Tue etwas, sei es auch noch so gut, tu es allein, dann wird es Sünde. Jesus hätte Brot allein machen können, als Gott kein Problem, aber seine Antwort zeigt, dass das nicht sein Plan war. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Er wollte uns zum Vorbild nicht selber machen, sondern vom Vater leben. Komme zum Schluss. Ruhe findest du nicht, wenn du alles machst. Ruhe findest du nicht, wenn du dir Mühe gibst. Ruhe findest du nicht, wenn du allein unterwegs bist, sondern wenn du bei Jesus bleibst. wenn er der Chef in deinem Leben ist und wenn du in seiner Nähe lebst und er dich mitnehmen kann unter sein Joch. Er mit dir tragen kann, dass das Leben leichter wird. Gott will keinen Turm, der nur rumsteht, sondern einen Brunnen, aus dem andere trinken können. Ein Brunnen ist ein leerer Raum, der füllt sich von außen, weil er einen Anschluss zur Quelle hat. Und mit dieser Ruhe kann ich dann auch loslassen, muss kein Klugscheißer mehr sein und alles besser wissen. Obwohl ich die Freiheit habe, nehme ich freiwillig das Joch von Jesus. Obwohl ich frei bin, verzichte ich auf Streit, manchmal auf meine Meinung, haben wir heute geredet, auf mein Geld. Warum? Weil mein Leben ein Brunnen sein soll, aus dem andere trinken können. Obwohl ich es nicht muss, bin ich mit den Juden ein Jude, mit den Griechen ein Grieche, stelle mich auf andere ein. Warum? Weil sie mir wichtig sind. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Und wenn ich mit Jesus zusammen ein Team bin, dann werden Lasten einfach leichter und ich werde ruhiger, auch auf dem Weg mit anderen. Dann bin ich im Zusammenleben mehr vergnügt. Tragen ist eben eine gemeinsame Aufgabe und es macht mehr Spaß, Dinge gemeinsam anzugehen. Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus. Das wünsche ich euch sehr für mich, das wünsche ich euch sehr für euch, auf ein gutes Miteinander, zu Hause, auf Arbeit, wo auch immer das nötig ist, mit den Nachbarn, und dass wir hier als Gemeinde noch viele Lasten gemeinsam getragen bekommen und am Ende trotzdem Ruhe finden. Amen. Ich lade euch ein.